Direkt aus Europa, Nummer 333, Seite B.
Die Zeit, es ist 12.05 Uhr.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Wir setzen heute unsere Reihe mit einem Gespräch fort, das Martin Maria Schwarz im August 2006 mit Jürgen Dolase geführt hat.
Binnen 5-6 Jahren hat sich Jürgen Dolase den Ruf des obersten Feinschmeckers und Gastronomiekritikers des Landes erworben. Einen schönen guten Tag, Herr Dolase.
Einen schönen guten Tag von mir. Essen ist einfach ein Objekt, von dem ich gelernt habe im Laufe der Jahre, dass es viel mehr sein kann, als es ist.
Sie sind ja, Herr Dolase, nicht der Einzige in Deutschland, der einen dramatischen Geschmacksverlust in der Breite der Bevölkerung beklagt. Eine ja drastisch gestiegene Unlust, sich mit Essen und den Produkten überhaupt auseinanderzusetzen, was wiederum dazu führt, dass bei der Beurteilung, ob Speisen gelungen sind oder nicht gelungen sind, mehr nach dem Parameter fremd oder vertraut gemessen wird.
Gerade mit dem Geld haben wir eine große Verwirrung. Bleiben wir bei dem Essen wieder mal ganz nah an vergleichbaren Zahlen. Wenn Sie ein Hotel haben, was 100 Euro kostet, Doppelzimmer, ist, glaube ich, heute nichts Besonderes. Ich sehe auch, was für ein Publikum dort vertreten ist und habe den Eindruck, dass dieses Geld für das Hotel völlig unbeanstandet durchgeht. Die teuersten und besten Menüs unserer 3-Sterne-Köche kosten im Moment etwa so um die 130 Euro. Der Kern ist etwas, was wir im Fernsehen so gut wie gar nicht finden. Auch nicht da, wo uns Rezepte vorgekocht werden. Der Kern wäre kulinarischer Kompetenzgewinn.
Also erklären. Warum, was, wie zueinander passt oder nicht, warum, was, wie funktioniert, warum es einen Unterschied macht, ob ich die Zwiebeln ganz fein hacke oder grob lasse.
Darum ging es doch. Oder? Die ganzen Kochbücher, wie auch die Fernsehsendung, selbst von den etwas besseren Leuten, haben dieses Grundproblem, dass immer nur ein Rezept an ein Rezept gereiht wird und das, was das Wichtigste wäre, nämlich verstehen, was da passiert, so gut wie gar nicht vorkommt. In Zoos wird, glaube ich, besser gegessen als bei vielen Leuten zu Hause. Die kriegen frisches Gemüse und ordentliches Fleisch und alles Mögliche. Die Industrie hat da wenig zu suchen. Wir haben in bestimmten Bereichen eine unglaublich komplexe Sprache entwickelt. Wir haben in anderen Bereichen Fachsprachen, die auch komplex sind. Für das Essen haben wir fast gar nichts. In dem Maße natürlich auch, wo die Sprache nicht funktioniert, wie funktioniert dann unser Denken? Unser Denken und die Sprache sind ja auch aneinander gekoppelt. Wir erleben viel mehr, als wir ausdrücken können. Das ist nicht ungewohnt, das haben wir auch, wenn wir irgendwo eine wunderbare Landschaft sehen. Es ist sehr viel Wortloses, was sich im Kopf abspielt, was wir nicht in Worte fassen können. Wie ist das mit dem Essen? Wir können fast überhaupt nichts in Worte fassen.
Sie sprechen von Texturen, von Temperaturen, von Kontrasten, Akkorden bei Speisekombinationen, von Aromastrukturen.
Ein Kritiker hat die Aufgabe, das, was er da erlebt, zu analysieren.
Und damit auch jedermann in die Lage versetzt wird, das überhaupt zu entdecken und auch beurteilen zu können, haben Sie 2 Bücher veröffentlicht innerhalb kurzer Zeit. Das eine heißt Die kulinarische Intelligenz. Das ist ein Plädoyer, ein Appell an die Schulung der Sinne und des Erwerbs der Kompetenz, Speisen richtig wahrzunehmen, Produkte zu erkennen, Aromen zu entschlüsseln. Das andere, und das ist nach meiner Meinung ein echter Ausnahmefall in der Flut an Kochbüchern, ist Ihre Geschmacksschule. In diesem Buch Geschmacksschule beschreiben Sie sehr anschaulich, wann in der Kombination verschiedener Produkte was passiert und wann wir das höchste Vergnügen haben, wenn wir essen. Es ist ein sehr aufklärerisches Buch, es geht an die Basis zurück, es macht sehr vieles deutlich, es erklärt vor allem sehr viel. Es behauptet nicht, es erklärt sehr viel. An wen richtet sich dieses Buch, Herr Dolase?
Das richtet sich eigentlich an alle. Ich fange aber eigentlich bei Null an. Und noch etwas, eine zweite Sache. Wir haben uns so ein bisschen daran gewöhnt, also Geschmack ist süß, sauer, bitter und so weiter. Das ist gar nicht so das Problem. Etwas, was sehr wichtig ist für unsere Wahrnehmung, ist die Sensorik, also ob etwas warm, kalt, hart, weich und so weiter ist.
Ein Beispiel vielleicht dafür, wie freundlich das Buch sich wirklich auch an den Laien wendet, ist auch diese Idee, die Sie mit dem Wiener Schnitzel haben. Da gibt es das normale Wiener Schnitzel, Grundzutat Kalbfleisch, Panade und dann legt man noch die obligatorische Zitrone dazu. So, jetzt gehen Sie her und sagen, Moment mal, besser als die Zitrone oder den träufelnden Saft ist ein kühles Zitronengelee. Warum?
Bei dem Wiener Schnitzel bin ich hingegangen und habe gesagt, so was haben wir? Wir haben die Grundelemente, aber so wie wir sie normalerweise bekommen, ist sensorisch langweilig. Und ich habe das ein klein wenig auseinandergenommen. Diese Texturelemente bewirken einen zeitlichen Ablauf der geschmacklichen Wahrnehmung. Wenn es gelingt, Essen so sich in den Mund zu tun, dass die Elemente, die man dort hat, alle ihren Platz haben, ihren sensorischen Platz, wird Essen ausgesprochen spannend.
Herr Laser, haben Sie herzlichen Dank für Ihr Hiersein.
Ich danke Ihnen.
Und am Mikrofon verabschiedet sich Martin Maria Schwarz.
SWR 2 Nachrichten. Es ist 10 Uhr. Frankfurt. Die Europäische Zentralbank will bis zu 200 Milliarden Euro aus dem Geldmarkt abziehen. Das kündigte die EZB am Vormittag an. Sie hatte, wie zahlreiche andere Zentralbanken, in den vergangenen Tagen immer wieder Milliarden Euro in den Markt gepumpt, um die Finanzkrise in den Griff zu bekommen. An den Börsen hat sich die Situation heute beruhigt. Die EU-Kommission legt heute Vorschläge für eine strengere Regulierung des Finanzsektors vor. Sie will, dass sich Banken stärker gegen Ausfälle absichern und ihre Kreditrisiken genauer prüfen. Der US-Senat berät heute über das geänderte 700 Milliarden Dollar Hilfspaket für die Finanzbranche. Das Repräsentantenhaus hatte den ersten Plan am Montag abgelehnt. Daraufhin war es an der Wall Street zu einem Kurseinbruch gekommen. Jetzt sollen die Bankeinlagen höher abgesichert werden. Gori. In Georgien haben die Beobachter der EU damit begonnen, die Einhaltung des Friedensplans zu überwachen. Wesentlicher Punkt ist der Abzug der russischen Truppen aus den Pufferzonen im georgischen Kernland bis zum 10. Oktober. Umstritten ist die Frage, ob sich Russland auch aus Südossetien und Abchasien zurückzieht. Beide Provinzen hat Moskau inzwischen als eigenständige Staaten anerkannt. Chef der rund 300 Mann starken Beobachtertruppe ist der deutsche Diplomat Haber. Berlin. Bahnkunden sollen bei Verspätungen besser entschädigt werden als bisher. Das Bundeskabinett befasst sich heute mit einem entsprechenden Entwurf für ein Fahrgastrechtegesetz. Demnach soll der Zugbetreiber ab einer Stunde Verspätung 25% des Fahrpreises erstatten. Bisher hat die Bahn freiwillig ab einer Stunde Verspätung 20% des Preises in Gutscheinen ausgezahlt.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Das Rettungspaket für die deutsche Finanzwirtschaft hat die parlamentarischen Hürden genommen. Die Bundesregierung lehnt ein Konjunkturprogramm weiter ab, schließt aber die Unterstützung bestimmter Branchen nicht aus. Die Meldungen im Einzelnen. Bundestag und Bundesrat haben das Rettungspaket der Regierung für die Banken verabschiedet. Das Gesetz wurde anschließend von Bundespräsident Köhler unterzeichnet. Am Montag will das Kabinett eine Durchführungsverordnung beschließen, sodass die Hilfen schon zu Beginn der Börsenwoche in Anspruch genommen werden können. Der Rettungsplan sieht die Stützung der Finanzbranche mit 500 Milliarden Euro vor. Davon entfallen 400 Milliarden auf Garantien für den bankeninternen Zahlungsverkehr. 80 Milliarden sind zur Übernahme von Anteilen in notgeratener Finanzhäuser gedacht. Die restlichen 20 Milliarden dienen zum Abfangen geplatzter Kredite. Bundesfinanzminister Steinbrück dankte den Ländern für ihre Zustimmung im Bundesrat. Es gehe der Regierung darum, Schaden von Deutschland abzuwenden. Man wolle nicht das Bankmanagement vor dem Ruin bewahren, sondern einen funktionsfähigen Finanzsektor erhalten. Branchenvertreter begrüßten die Beschlüsse. Die Politik habe die Weichen für eine Normalisierung der Lage gestellt, erklärte der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbands Deutscher Banken, Weber. Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Hasis, sagte, nun könne das Vertrauen zwischen den Finanzmarktteilnehmern schrittweise wieder wachsen. Die Bundesregierung lehnt ein Konjunkturprogramm ab, schließt aber Einzelmaßnahmen zur Stützung bestimmter Branchen nicht aus. Regierungssprecher Steeg sagte in Berlin, es gebe eine anhaltende Skepsis gegen traditionelle, schuldenfinanzierte Konjunkturprogramme. Diese seien in der Vergangenheit nur selten erfolgreich gewesen. Sollte es jedoch Handlungsbedarf geben, müsste dies aus Sicht der Bundesregierung branchenbezogen und zielgenau sein. Als Beispiel nannte der Regierungssprecher die Gebäudesanierung. Entscheidungen stünden jedoch im Moment nicht an. Auch SPD-Fraktionschef Struck erklärte, zunächst müsse die für Ende November geplante Steuerschätzung abgewartet werden. Grundsätzlich sollte aber angesichts der vorausgesagten Entwicklung der Konjunktur darüber nachgedacht werden, ob ein Programm zur Stabilisierung der Wirtschaft aufgelegt werden müsse.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Uhr. Die Börse lässt in diesen Tagen niemanden kalt. Nicht diejenigen, die investiert sind, nicht diejenigen, die keine Aktien haben, weil sie dem gar nicht entgehen können, was sich da an den Märkten abspielt, weil es Auswirkungen auf die Realwirtschaft hat. Aber es gibt ja auch noch diejenigen, die dort arbeiten, in diesem Marktsegment. Und diese Tage zwischen Hoffen und Bangen, die haben auch persönliche Auswirkungen, weil es um viel geht. Es geht um Geld, aber es geht manchmal auch um mehr. Insofern, die Nerven liegen blank bei vielen Börsianern. Und was ist gut, da gibt es sowas wie eine Kirche im Bankenviertel in Frankfurt. Ja, Sie hören richtig. Der Turm ist nicht ganz so hoch wie die Türme nebenan, aber dennoch, es gibt diese Kirche. Unser Kollege Ulrich Gieneiger ist dort gewesen und hat sich angeschaut, was mit denen passiert, die in Depression verfallen.
Mittag im Frankfurter Börsenviertel. Banker stehen Schlange vor den Metzgereien. Der Preis für eine Portion Currywurst schwankt zwischen 2,60 Euro und 2,80 Euro. In der Nähe des Wochenmarktes hat ein Metzger ein Plakat gemalt. Esst und trinkt, solang's euch schmeckt, schon dreimal ist das Geld verreckt. Es ist ein freundlicher Herbsttag. Touristen sitzen im Straßencafé vor der Deutschen Börse und äugen neugierig, wie die Börsianer zurück zur Arbeit schlendern. Einer der Touristen macht ein Foto aus sicherer Distanz. Börsianer auf dem Weg zur Arbeit, ein Schnappschuss in der 42. Woche des Jahres 2008. Diese Woche begann mit einem Aufatmen, als die Kurse sich stabilisierten. Doch der Absturz kam aus der Ruhe vor dem Sturm. Eine Kehrmaschine befreit den Platz vor der Börse vom Müll. Der Mann im Kiosk berichtet, wenn der DAX fällt, bleiben die Händler meist in der Börse. Geht es aufwärts, kommen sie raus. Die, welche gemeint sind, sitzen im Inneren der inselförmigen Arbeitsflächen im Börsengebäude. Diese Arbeitsflächen werden Schranken genannt, während an den großen Schautafeln über ihren Köpfen der DAX sein Zitterspiel betreibt. Die Bildschirme auf den Schreibtischen zeigen das Auf und Ab der Märkte mit einem roten Zickzackkurs. Seit Mitte der Woche schließlich beginnt der Zickzackkurs zu zicken und die Kurve fällt unvermutet steil in den Keller. In den Süden, sagen die Börsianer. Die Händler starren auf die Schirme wie auf eine übernatürliche Erscheinung. Jemand sagt, die Märkte schmieren ab.
Jungs, habt ihr irgendeine Meldung gesehen, was los war? Okay, also ihr wisst auch nichts wie immer. Wann, ihr Helden?
Und das nach dem Aufwärtstrend von nur 1,5 Tagen. Ratlosigkeit ist mit den Händen zu greifen. Viele der Händler sehen in dieser Woche auffallend müde aus. Dirk Müller ist ein Börsianer, dessen Gesicht viele vom Fernsehen kennen. Diesmal sind seine Augen gerötet.
Ich gehe um 12 eins ins Bett, stehe morgens um 5 auf und dazwischen laufen die Rechner. Als erstes zu Hause, nachdem ich die Frau begrüßt habe, ist die Maschinen hochzufahren, die Rechner hochzufahren und zu sehen, was in den letzten Stunden passiert ist, wo ich nicht online war. Ein paar Stunden Schlaf und morgens ist das erste vor dem Zähneputzen, was ist in Asien passiert.
Diese Händler sind der Puffer zwischen den Menschen, die ihre Papiere verkaufen oder hinzukaufen wollen und auch denen, die Rat suchen. Und das tun viele in diesen Tagen.
Und ich versuche, so gut es geht, den Menschen in ihren Sorgen zu helfen, das zu erklären, was hier passiert, damit möglichst viele Leute gut durch diese Krise durchkommen, ohne Haus und Hof zu verlieren.
Dirk Müller wird immer wieder von Kunden angerufen und gefragt, wie diese Krise zu erklären ist.
Amerika hat über viele Jahre, über Jahrzehnte, fast ausschließlich auf Kredit gelebt. Jetzt sind die Immobilien, auf die dieser Kredit gegründet war, eingebrochen. Die Folge ist, dass die Menschen dort keine neuen Kredite bekommen. Sie können also nicht mehr konsumieren. Wir haben sehr viel dorthin exportiert, also müssen wir auch weniger exportieren. Folge ist, wir stellen auch weniger Waren her, dafür brauchen wir auch weniger Menschen, die herstellen. Was versucht man? Das Problem liegt in den Krediten. Und was macht man, anstatt dass man dieses Problem löst, versucht man es mit neuen Krediten wieder zu bekämpfen. Ein völliger Wahnsinn.
Früher, als sich das Geschehen noch auf dem Parkett abspielte, sah man die Börsianer rufen, brüllen, miteinander agierend, Adrenalin abbauend. Jetzt sitzt jeder vor seinem PC und ringt in manchen Momenten sichtbar mit der Fassung.
Dann ruft mal einer irgendwas,
ich will hier raus
oder was auch immer. Ja.
Doch die Nerven liegen auch bei ihm blank. Es gibt plötzlich keine Richtschnur mehr. Die Bandbreite der möglichen Entwicklungen ist zu groß, um ruhig schlafen zu können.
Die Stimmung schwankt zwischen, naja, das wird schon alles gut werden, bis zu, uns fliegt das ganze System um die Ohren. Irgendwo dazwischen bewegen sich auch die Händler. Keiner weiß natürlich auch, was heißt das für mich persönlich. Gibt es meinen Job in 2 Jahren überhaupt noch? Wenn nicht, was mache ich denn dann?
Der weite, gepflasterte Platz des Frankfurter Römer liegt am Rande des Bankenviertels, ein paar Gehminuten von der Börse entfernt. Die alte Nikolaikirche am Römer steht in Sichtweite der himmelhohen Bankentürme. Direkt vor dieser Kirche entstand 1402 die erste Bank von Frankfurt am Main und heute ist diese Kirche Anlaufstelle für Banker, bei denen es unter dem Dach brennt.
Der Namenspatron unserer alten Nikolaikirche, der Bischof Nikolaus, der heilige Nikolaus, ist auch der Schutzpatron der Banker, vor allem in meinem Heimatland, der USA.
Jeffrey Myers ist der Gemeindepfarrer, der in Frankfurt Anlaufstelle für Börsengeschädigte im weitesten Sinn geworden ist. In einer Kerzenecke hat er einen großen Krug aufgestellt, auf dem steht Banker, Anleger und andere Besucher. Auf Zetteln werden Ängste und Hoffnungen formuliert und himmelwärts geschickt. Hinzu kommen Aktionen wie das politische Nachtgebet, etwa gestern Abend. Es geht um die Wahrnehmung politischer Verantwortung aus christlichem Glauben. Ein Aspekt fehlt, dass ein Teil des Bankensystems sich aus der Rolle des puren Dienstleisters weitgehend verabschiedet hat und mit Spekulationsgeschäften die Krise beschleunigt, die Realwirtschaft ausgesaugt hat für schnelles Geld. Welche Gesichter haben diese Leute? Ist es denkbar, dass auch sie eine Art Befreiung suchen auf einem anonym gekritzelten Zettel?
Das hat mich bisher ein wenig überrascht. Bisher sind keine Zettel gekommen, auf denen Schuldgefühle zu lesen sind. Ich erwarte in den nächsten Tagen und Wochen, dass auch das Wort Schuld vorkommt.
Zittern im Börsenviertel, wenn die Banker in Depression verfallen. Das war ein Bericht von Ulrich Gineiger, 7.58 Uhr.
Deutschlandfunk. Informationen am Morgen.
Und zur dritten und letzten Sendestunde begrüßt Sie Jürgen zur Heide. Acht. Die Krise hat uns fest im Griff, die Börsenkrise, sie beherrscht praktisch alle politischen Diskussionen und die aktuellen Reaktionen der Politik sind ja vehement und heftig gewesen. Sie sind abgeschlossen in dieser Woche und jetzt wartet jeder, wird denn die Medizin auch wirken? Das ist die eine Debatte. Dahinter stehen aber grundsätzliche Fragen unseres Wirtschaftens und der Frage natürlich auch nach Moral, wenn Moral denn helfen kann in diesem Zusammenhang. Wir wollen das heute Morgen auch tun und ich begrüße am Telefon Heiner Geißler, den CDU-Politiker und Mitglied bei ATTAC, der jetzt da ist. Guten Morgen, Herr Geißler.
Guten Morgen.
Herr Geißler, zunächst einmal, wie fühlt man sich eigentlich, denn jahrelang mussten Sie sich ja so vorkommen wie der einsame Rufer in der Wüste, der auf vieles hingewiesen hat, was jetzt passiert. Jetzt hat man den Eindruck, manchmal bekommen Sie Beifall, vielleicht auch von der falschen Seite. Wie nehmen Sie das wahr?
Naja gut, mit einigem Erstaunen und großer Verwunderung, aber es hilft ja gar nichts. Nur für die Zukunft ist es schon ein Hinweis, dass es so kommen musste. Das war eigentlich jedermann klar, da muss man gar nicht Betriebswirtschaft oder normale Wirtschaftswissenschaften studiert haben, dass die Spekulanten den Finanzmarkt so aufgebläht haben, dass er überhaupt keine Entsprechung mehr hatte zur realen ökonomischen Wertschöpfung. Das war ja längst bekannt. Da ist eine Diskrepanz. Wir haben ein Weltbruttoinlandsprodukt von 54 Billionen Dollar und die Finanzblase beträgt 140 Billionen. Dass das nicht gut gehen konnte, müsste eigentlich jedem simpel klar gewesen sein.
Ja, es war nur eben leider nicht so. Und insofern steht man vor dem Problem, wie ernst nehmen Sie denn eigentlich, dass diejenigen, die bis vor kurzem gesagt haben, das, was Sie an Zusammenhängen zutreffenderweise beschrieben haben, ja, das nehmen wir nicht ernst. Jetzt kommen ja sowohl Herr Westerwelle, aber auch Friedrich Merz, der will da mehr Kapitalismus wagen, auch in diesen Zeiten, mit den Hinweisen, ja, Regulierung, das brauchen wir alle. Nehmen Sie das ernst?
Ja, bei den Leuten nehme ich das natürlich nicht mehr ernst. Das ist klar, die klappen danach. Man müsste auch mal ein ernstes Wort reden mit den Wirtschaftswissenschaftlern. Natürlich aber auch mit den Journalisten, vor allem in den Wirtschaftsredaktionen, aber die Politik ist ebenfalls hier angesprochen. Es kam halt so, nicht wahr, dass nach dem Zusammenbruch der Planwirtschaft in Osteuropa der Glaube vorherrschte, man müsse den Märkten eigentlich nur alle Zügel nehmen und dann könne man die Probleme der Menschheit lösen. Vor allem war es ein historisch-ideologischer Irrtum zu behaupten, der Kapitalismus habe über den Kommunismus gesiegt. Dieser Glaube hat eben leider Gottes die Politik, aber auch die Wirtschaftswissenschaften beherrscht. Niklas Luhmann, der nun bestimmt kein Linksradikaler ist, der hatte eben recht, als er damals meinte, man könne höchstens sagen, dass der Sozialismus früher als der Kapitalismus zusammengebrochen sei. Da hat er ja recht gehabt. Er hat sich herausgestellt, dass es genauso gelaufen ist.
Es kommt ja noch etwas anderes hinzu. Viele jetzt sagen im Moment, das ist das Versagen von Einzelnen, die eben durch Gier getrieben irgendwas falsch gemacht haben. Diese Analyse kann man ja widersprechen und könnte fragen, ist es eher Systemversagen? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist ein System. Sie haben ja am Anfang auch von der Ethik gesprochen. Also wenn man ganz tief bohren will, dann stößt man eben zu der grundlegenden Frage, welche Rolle das Kapital zu spielen hat. Das Kapital ist ja nicht schlecht, nicht? Aber wenn man die Sache mit einigermaßen Vernunft betrachtet, dann hat das Kapital ja den Menschen zu dienen und nicht die Menschen zu beherrschen. Aber heute ist es genau umgekehrt. Die Menschen müssen den Kapitalinteressen dienen und das Kapital beherrscht die Menschen. Früher war es so, nicht wahr, dass die Banken, die Versicherungen Geld zur Verfügung gestellt haben, für den Staat, aber auch für die Privatwirtschaft natürlich, damit die investieren konnten. Heute ist es genau umgekehrt. Heute bestimmen die Kapitalmärkte über betriebswirtschaftliche Entscheidungen, ob ein Unternehmen in Bochum weiter produzieren soll oder wegen der höheren Kapitalrendite in Rumänien. Nicht wahr? Das ist der eigentliche Vorgang, der die ganze Sache eben in dieses Desaster hineingetrieben hat. Wir haben kein ethisches Fundament mehr und haben gleichzeitig aus Gier nach Geld auch noch den Verstand wie einen Hut an der Garderobe abgegeben.
Wobei, als Maßstab muss sicherlich Profitabilität stehen. Nur die Frage ist, ob die Differenz zwischen 15% und 18% Eigenkapitalrendite da der richtige Maßstab ist. Und das führt ja dann zu der Frage, Herr Geißler, was ist der richtige Maßstab, auch der Maßstab übrigens für Erfolg?
Der richtige Maßstab ist die langfristige Existenz des Unternehmens. Das ist der Maßstab für jemanden, der Verantwortung trägt für ein Unternehmen. Aber die Manager haben ja zum Beispiel dadurch, dass ein Teil ihrer Vergütung aus Aktienoptionen bestand, sich sehr oft verhalten wie die Spekulanten. Sie waren daran interessiert, dass quartalsmäßig eine möglichst hohe Kapitalrendite vorhanden ist, der Aktienkurs nach oben geht, weil ihre Vergütung davon abhängig war. Aber vielleicht wäre es mal besser gewesen, den Aktienkurs gar nicht so hoch zu treiben, sondern langfristig zu investieren. Also es gibt eine Faustregel, dass eben ungefähr 70-80% des Gewinns wieder investiert werden muss in den Betrieb. Und das ist ja zum großen Teil dann gar nicht mehr gemacht worden.
Glauben Sie, dass wir jetzt wirklich etwas ändern? Oder müssen wir fürchten, dass so sehr wie wir auf der einen Seite in diese liberale Richtung, ich sage jetzt bewusst nicht neoliberal, weil die wollten das ja eigentlich nicht so, dass wir in die zu liberale Richtung gelaufen sind.
Das ist nicht wahr. Die Neoliberalen, das ist das Kriterium für die Entwicklung, die wir gehabt haben. Es gab mal in den 40er Jahren, da gab es Leute wie Milton Friedman, die haben sich als Neoliberale bezeichnet, aber das ist ja völlig zu Recht, ist diese Kennzeichnung vorgenommen worden. Die soziale Marktwirtschaft gründete nicht auf dem Neoliberalismus, sondern auf dem Ordoliberalismus. Das war eine ordnungspolitische Vorstellung und es ist genau das, nicht wahr, was heute kommen muss. Damit sich das nicht wiederholt, brauchen wir einen Ordnungsrahmen und den haben wir noch nicht.
Sehen Sie denn, dass die Politik im Moment die Kraft hat, das vernünftig zu machen und dass die Diskurskultur in Deutschland so ist, dass wir nicht wieder die ein oder andere Mogelpackung machen? Wenn man hört, dass Herr Ackermann jetzt auf Geld verzichtet, könnte man ja sagen, er verzichtet auf irgendetwas und da sagen viele, was er ohnehin nicht bekommen hätte, weil die Gewinne zurückfahren. Also die Frage, ist das ernsthaft, was die machen oder müssen wir fürchten, dass da wieder nur Mogelpackungen durch dieses Land geschoben werden?
Ja, das ist eben die Frage, nicht? Wir haben jetzt eine riesen Rettungsaktion, das ist völlig in Ordnung. Das hat man so machen müssen, damit die Banken untereinander wieder Vertrauen bekommen, muss man sich ja mal vorstellen, dafür ist der Staat zuständig. Aber das geht natürlich völlig weiter, wenn es dabei bleibt, dann geht die Zockerei weiter. Und deswegen braucht man einen Ordnungsrahmen. Die Angela Merkel hat ja vorgeschlagen, dass es eine globale Konferenz gibt, eine Art G8-Treffen auf der Weltebene unter Einbeziehung auch der Inder und der Chinesen. Und da muss über den Ordnungsrahmen geredet werden. Wenn nichts gemacht wird, also wenn keine Entscheidungen getroffen werden, in ganz bestimmten Punkten, da geht das Casino natürlich weiter. Und was wir brauchen, das ist zum Beispiel ein Finanzmarkt-TÜV, die Finanzprodukte, die in der Zukunft auf den Markt kommen, die müssen vorher geprüft werden. Wir brauchen eine Finanztransaktionssteuer, die notwendig ist, also eine Börsenumsatzsteuer, um die Spekulation zu reduzieren. Die Offshore-Centers, also die Steueroasen, die müssen geschlossen werden, weil in diesen Oasen die Banken ihre Schattengeschäfte gemacht werden. Die Vorstände der Unternehmen, das habe ich schon gesagt, die müssen belohnt werden, wenn sie die langfristigen Ziele ihres Unternehmens verfolgen, indem nicht selbst.
Jetzt bedanke ich mich, Herr Kaiser, ganz herzlich, denn wir haben in wenigen Sekunden unsere Nachricht. Ich bedanke mich sehr für diese Information, das ist wichtig. Wir werden sehen, was die Politik tut. Dankeschön, Herr Geister, für dieses Gespräch.
Ja, Dankeschön.
Deutschlandfunk.
Uhr 8:30. Die Nachrichten.
Übungsaufgabe. Schreiben Sie bitte, was Sie hier hören, auf Blätter A4 mit weitem Zeilenabstand, indem Sie jede zweite Zeile zum Verbessern freilassen. Schreiben Sie aufs erste Blatt Ihren Namen, Ihre Adresse und eine Faxnummer, unter der Sie zu erreichen sind, und schicken Sie das dann bitte bis Monatsende an die Redaktion. Ishiyama Shosai, Japan 171-0021 Tokio, Toshimaku, Nishi Ikebukuro 5-21-6-205. Innerhalb von 2 Wochen bekommen Sie dann als Fax Ihre Zensur von 1 bis 10 Punkten, 10 sehr gut, und den Text, damit Sie selber verbessern, was Sie geschrieben haben und sich überlegen, woher diese Fehler kommen und was Sie noch üben müssen. Was Sie hören, ist eine Zusammenfassung eines Teils dessen, was Sie letztes Mal in Direkt aus Europa auf Deutsch gehört haben. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, hören Sie sich das bitte noch einmal an und sehen Sie sich im Beiheft an, wie die Eigennamen geschrieben werden. Vokabeln schlagen Sie bitte in einem Wörterbuch nach.
Meine Damen und Herren, hören Sie jetzt bitte die Übungsaufgabe zu Direkt aus Europa Nummer 332. Erfurt ist die Hauptstadt von Thüringen und 50 Kilometer westlich von der Landeshauptstadt liegt Eisenach, eine mittelalterliche Stadt, die sowohl eine Bachstadt und eine Lutherstadt ist, als auch eine Autostadt. Luther ist in Eisenach nicht nur 3 Jahre lang zur Schule gegangen, sondern hat auch auf der Wartburg das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzt. Wenn man von Westen kommt, sieht man vom Zug aus erst die Wartburg oben auf einem Berg und dann erst etwas von der Stadt. Vom Bahnhof geht man nach Westen und kommt durch ein mittelalterliches Tor in die Innenstadt. In der Altstadt muss man vom Tor an langsam fahren. Die Höchstgeschwindigkeit sind 30 Stundenkilometer. Das steht unten rechts am Tor. Dieses Tor ist von 1490, sieht aber nicht mehr so aus, wie es vor 500 Jahren ausgesehen hat.
An das Tor ist ein Haus angebaut, in dem ein Restaurant ist, in dem man zum Essen nicht Bier, sondern Wein trinken soll. In diesem Haus ist unten ein Durchgang für Fußgänger. Die Wartburg steht auf einem 400 Meter hohen Felsen. Mit dem Bau soll man im Jahre 1067 begonnen haben. Der älteste Teil war 1220 fertig und ist ab 1838 renoviert worden. Die Vorburg ist von 1480. In der Nähe von der Burg gibt es ein 100 Jahre altes Hotel. Als die Burg in die Weltkulturerbeliste aufgenommen wurde, war der Burghauptmann der Wartburg gerade im Ausland mit dem Auto unterwegs und hat das im Auto in den Nachrichten gehört. Das war am 2. Dezember 1999. Da wurde als Begründung gesagt, sie füge sich als Höhenburg besonders gut in ihre waldreiche Umgebung ein und sei die ideale Burg der feudalen Epoche in Mitteleuropa. Das war die Zeit, in der der Landbesitz den Adligen nicht gehörte, sondern nur ein Lehen war, das sie aber vererben konnten. Durch die Annahme des Lehens verpflichteten sie sich zum Kriegsdienst. Wartburg hießen auch viele Autos, die in Eisenach gebaut wurden. Schon das erste Auto, das dort 1898 gebaut wurde, hieß Typ Wartburg. 1928 hat BMW das Eisenacher Autowerk gekauft, um nicht nur Motorräder, sondern auch Autos zu produzieren. Aber Eisenach lag in der sowjetischen Besatzungszone und ab 1949 in der DDR. Deshalb hat BMW die Autoproduktion nach dem Krieg nach Bayern verlagert. Aber in Eisenach wurden weiter Autos hergestellt und 1990 wurde das Werk von Opel übernommen. Johann Sebastian Bach wurde am 21. März 1685 in Eisenach geboren und hat dort 10 Jahre gelebt, bis sein Vater starb und ihn sein ältester Bruder Johann Christoph Bach aufnahm. Das Eisenacher Bachhaus ist aber nicht sein Geburtshaus, das hatte man geglaubt, aber dann hat man 1928 entdeckt, dass sein Geburtshaus 100 Meter weit weg gestanden hat. Das gab es aber, als 1907 das Bachhaus eröffnet wurde, schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das Bachmuseum hätte eigentlich in Leipzig entstehen sollen, und zwar in der Thomasschule, aber die wurde 1902 von der Stadt Leipzig abgerissen und daraufhin hat man sich für Eisenach entschieden, weil man glaubte, dort hätte man Bachs Geburtshaus. Schon als Kind hat Bach Violine gespielt. Sein Vater war Stadtmusiker und spielte bei städtischen Feiern Violine. Viele seiner Verwandten waren Organisten, auch sein Bruder Johann Christoph. Ein Großonkel von ihm, der auch Johann Christoph hieß, war damals in Eisenach Organist. Dass er auch Musiker wurde, war selbstverständlich. In der städtischen höheren Schule, in der die Schüler auch Latein lernten, gehörte er zum Chor. Einer von denen, mit denen Frau Brink in dieser Sendung spricht, kommt auch aus einer Musikerfamilie. Sein Vater hat als Amateur Posaune gespielt und sein Onkel Saxophon, aber auch nur als Amateur. Aber sein Bruder ist Berufsmusiker und er auch. Sein Bruder ist Saxophonist und er ist Pianist. Seine Kinder machen auch Musik, aber da sie noch zur Schule gehen oder studieren, kann man noch nicht sagen, ob sie die Musik mal zu ihrem Beruf machen werden. Das war die Übungsaufgabe zu Nummer 332. Danke.